Liebe Gemeinde hier in Dortmund, liebe Gäste, liebe Familien Haug, es ist eine große Freude, heute hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem besonderen Festgottesdienst. Eine Ordination ist an sich schon eine große Freude und dann auch eine Gemeinde zu erleben, die quasi ein Biotop ist für junge Pastoren und deren Familien. Das ist schon auch, da kommt wirklich was zusammen. Also große Freude an diesem Tag. Als ich heute Morgen aufbrach im Allgäu, hatte es auf den Bergen geschneit, weil letzte Woche hat es auch im Tal geschneit. Und das alles hat mich etwas aus der Bahn geworfen, weil ich schon so auf Frühling eingestellt war. War ja auch schon wirklich schön und dann kriegt man nochmal so eins mit. Meine Werkstatt hatte sich quasi auch schon geweigert, die Sommerreifen schon draufzuziehen, weil man mit sowas immer rechnen muss, jedenfalls da, wo wir wohnen. Also, frühlingshaft ja und dann nochmal sowas. Eigentlich waren die Vögel schon da, der schwarze Specht hat immer recht, sagt man. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ich habe versucht rauszufinden. Ich sag's einfach mal so, vielleicht sagt's euch was. Die Wiesen schön gelb vom Löwenzahn, dann gelb-weiß durch die Ankunft des Wiesenschaumkrauts. Ich bin wirklich, ich könnte ja schwärmen. Und dann macht's die Natur wieder so schön grün durch die Hand der Bauern, die das alles abmähen. Also, wirklich schön anzusehen, diese Ankunft des Frühlings. Wenn ich den Apostel Paulus richtig verstehe, gibt es so etwas auch für Gemeinden. So etwas wie Gemeindefrühling. Erst kommt das Pflanzen, dann das Begießen und schließlich, keiner kann es machen oder erzwingen, schließlich wächst etwas daraus. Der eine oder die andere ahnt vielleicht schon, auf welchen Bibeltext ich anspiele. Es wurde auch schon gut vorbereitet jetzt in diesem Gottesdienst. Passt auch irgendwie zum heutigen festlichen Tag. Ich lese mal einige Verse aus 1. Korinther 3, nämlich die Verse 5 bis 9. Das klingt so. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, schreibt Paulus, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Pflanzen, gießen, wachsen, ganz schön was los in Korinth. Es klingt wirklich nach Gemeindefrühling. Denn um die geht's ja schließlich, um die Gemeinde, um Gottes Acker, sagt Paulus. Merke, nicht Gottes Acker, sondern Gottes Acker. Und damit es dort so lebendig zugehen kann, damit es wächst und blüht, ist manches zu bedenken. Für einen echten Gemeindefrühling braucht es, und das hören wir hier, gesunde Leiterbilder. Gesunde Leiterbilder. Gemeindefrühling durch eine gesunde Vorstellung von dem, was Leitende für eine Gemeinde sein und tun können. Das scheint ein großes Thema gewesen zu sein in Korinth, geistliche Leiter. Und was man an ihnen hat. Die Gemeinde schwankte da zwischen Bewunderung ihrer Gründer und Pastoren und vernichtender Kritik. Das konnten die auch. Also an Selbstbewusstsein mangelte es den Heiligen von Korinth jedenfalls nicht, wie es scheint. Das Prinzip der selbstständigen Ortsgemeinde hätte hervorragend funktioniert. Paulus versucht, diese Extreme jetzt ein bisschen einzufangen. Er lässt sich jedenfalls auf den Konkurrenzkampf mit den Kollegen nicht ein, der ihm da angeboten wird. Mit Apollos zum Beispiel. Hätte er ja machen können. Dem Apollos ein bisschen das frühlingshafte Wurzelwerk beschneiden zum Beispiel. Man könnte ja mal sagen, also er mag ja ein gelehrter und beredter Mann sein, dieser Apollos, aber wer in den Dienst geht ohne solides Taufverständnis, also Freunde, was soll man da erwarten? Da kriegt man weder den Abschluss in Eversbach noch eine Berufung in Dortmund eigentlich. Was habt ihr da gemacht, meine Lieben, mit dem Apollos? So, da mussten also erst ein Aquila und eine Priscilla, in Klammern auch noch eine Frau, ach du, kommen und ihn noch näher unterweisen. Erst dann konnte er meine Paulus-Nachfolge antreten. Auch sowas geht in die Geschichtsschreibung ein. Ihr werdet schon sehen. Hätte er ja machen können. Hat er nicht getan. So hat er nie gesprochen von seinen Kollegen, der Paulus. Kein Schaulaufen vor der Gemeinde. Im Gegenteil, An anderer Stelle schreibt er, er hätte sich eigentlich gewünscht, dass Apollos lieber heute als morgen seine Arbeit in Korinth fortsetzt, die er da begonnen hätte. Denn der, Apollos, war als Lehrer und als Evangelist eine echte Granate, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen. Wäre schön gewesen, er wäre geblieben. Also mal weg von den Personen, denkt sich Paulus, ist eine ganz falsche Spur. Weil selbst der Begabteste nicht bewirken kann, worum es eigentlich geht, nämlich um wachsendes geistliches Leben. Es gibt ein Geheimnis zwischen Saat und Ernte, zwischen Pflanzen und Aufwachsen, zwischen Verkündigen und zum Glauben kommen. Ein Geheimnis, das wir nicht entschlüsseln können und auch nicht so richtig in den Griff bekommen. Kaum hast du angefangen, deinen Teil beizutragen, musst du es schon wieder aus der Hand geben. Wie hatte Jesus gesagt? Die Saat wächst, während der Bauer schläft. Keine direkte Dienstanweisung für Pastoren, aber eine wesentliche Einsicht dafür, um lange und gesund seinen Dienst tun zu können. Also geistlich Leitende sind keine Helden. Sie eignen sich weder für übertriebene Verehrung noch für pastorale Wettbewerbe. Sie sind, und nun gebraucht Paulus das Wort, das Geschichte machen sollte, sie sind Diener. Sie dienen Jesus Christus mit dem, was ihnen gegeben ist. Nicht mehr. Sie können für das Ergebnis ihrer Bemühungen nicht garantieren, aber auch nicht weniger. Denn was wäre, wenn die Gemeinde in Korinth nie gepflanzt worden wäre, wenn nie jemand gegossen hätte, wenn sie nicht aufgebaut worden wäre? Es hätte sie vielleicht nie gegeben. Oder mal allgemeiner gesagt, es geschehen wesentliche Dinge im Reich Gottes nicht, wenn Leitende sich entziehen. Das gilt selbstverständlich auch für alle andere Mitarbeit in der Gemeinde. Aber hier geht es jetzt besonders um die Leiter. Die sind in diesem Abschnitt im Blick. Gott nimmt seine Mitarbeiter ernst. Wenn die Diener nicht dienen, dann geht der Haushalt vor die Hunde. Dann verwildert die Herde. Dann bleiben die Investitionen des Herrn ungenutzt wie vergrabene Funde. Die Bibel kennt manche Bilder für diese Tragödie. Also, ein gesundes Leiterbild ist frei von Heldenverehrung, aber voller Dankbarkeit für das, was Gott durch die Gaben der Verkündigung, der Seelsorge und der Leitung tut. Ohne sie gäbe es auf dem Acker nur Wildnis. Übrigens mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben da in unseren freien evangelischen Gemeinden ja schon ein herausforderndes Konstrukt. Also die Pastoren und Pastorinnen sind angestellt und auch finanziert von der Gemeinde, die sie zusammen mit der übrigen Gemeindeleitung führen sollen. Das heißt, ich leite als Pastor, als Pastorin die Menschen, die gleichzeitig für mein Auskommen sorgen, die das auch tun. Die das auch dann tun, wenn ich sie enttäuschen muss oder enttäuscht habe. Die das immer noch tun, auch wenn mal was misslingt. Die das selbst dann noch tun, wenn sie in der Gemeindeversammlung überstimmt wurden. Das erfordert von allen Beteiligten schon ein gutes Maß an Reife und innerer Freiheit. Ich meine, was Paulus den Korinthern hier schreibt, hilft auch dafür. Geistliche Lehrer sind, Leiter sind in erster Linie Mitarbeiter Gottes, nicht der Menschen. Das gibt die nötige Freiheit, um füreinander da zu sein, ohne voneinander abhängig zu sein. Das kann in den entscheidenden Momenten das Herz ausreichend frei machen. Wie frei und verbunden zugleich Beziehungen sein können, die auf dieser Basis entstanden sind, haben wir als Familie vor etlichen Jahren, inzwischen auch schon 20 Jahre her, in meiner ersten Dienststelle erlebt. Da waren Ereignisse zusammengekommen, die unser Konto nachhaltig geschwächt hatten als Familie. Also ihr wisst schon, es gab viel Nudeln bis zum Monatsende. Und das hatte ich einfach so mal in der Gemeindeleitung erzählt, ganz ohne Hintergedanken. Weil wir ein vertrauenswürdiger Kreis waren, hatte ich gesagt, so der Monat ist noch lang und das Nudelregal unser bester Freund, so in der Art. Und einige Tage später in der Gemeinde hatte ich dann also einen Umschlag im Fach, da lagen mehrere hundert Euro drin. Und dazu eine Karte, da stand drauf, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ohne Unterschrift. Bis heute weiß ich noch nicht, ich habe Vermutungen, aber es wurde nie ausgesprochen, wer diesen Umschlag da deponiert hatte. Weil wir frei waren, so miteinander umzugehen, offensichtlich, verbunden und frei zugleich. So dienen geistliche Leiter ihren Gemeinden. Frei und verbunden zugleich, das ist deshalb kein Widerspruch, weil alle zuerst Jesus Christus dienen und zuerst zu ihm gehören und deshalb zueinander. So kann das was werden mit der Freiheit und der Verbundenheit. Frei und verbunden zugleich kann der eine pflanzen und der andere begießen, der dritte düngen und beschneiden und so weiter, genauso wie der Herr der Gemeinde das beauftragt. Und wenn wir schon bei Beauftragungen sind, dass du, Simon, und ihr als Ehepaar, als Familie die Beauftragung angenommen habt, hier nach Dortmund zu kommen, ich finde, das ist eine große Freude. Also deine dynamische und zugleich kluge und überlegte Art wird der Gemeinde gut tun. Hätte jeder Gemeinde gut getan. Aber ihr habt nun mal das Rennen gemacht. So, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Ich erinnere mich noch gut an das eine oder andere Gespräch, was wir schon vor einigen Jahren miteinander geführt haben und wo es um verschiedene Zukunftsoptionen ging. Und besonders in Erinnerung geblieben ist mir immer deine Leidenschaft für Gemeinde. Dass du immer gesagt hast, also wie auch immer, am Ende muss es in Gemeinde ankommen. Am Ende muss das der Gemeinde zugutekommen, einer Gemeinde zugutekommen, was ich hier tue, was ich lerne, was ich arbeite. All die Erfahrungen, Gaben, Studien, die sollen am Ende Gemeinde bauen. Und es ist schön zu sehen, dass das Wirklichkeit wird. Also dieses ganze Paket aus Persönlichkeit und Studium und Promotion und Unileben, aber auch die Erfahrungen als Teil der Gemeindeleitung in Mannheim, das alles kommt jetzt hier in Dortmund an. Ein neuer Dienst, zu dem Jesus dich beauftragt und befähigt. Dabei, Simon, setzt du die Reihe der Pflanzer und Gießer fort, die vor dir waren. Und du bereitest den Boden für die, die nach dir kommen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jetzt ist eure Zeit. Das ist die Zeit, von der Paulus sagt, jeder wird seinen Lohn empfangen für seine Arbeit. Das ist eure Zeit. Über Lohn reden wir ja nicht so viel. Also die Nachbarn dürfen ja eigentlich alles wissen, nur nicht, wen du wählst und wie viel du verdienst. Paulus redet schon darüber. Also nicht ständig, aber hin und wieder. Das scheint auch zur inneren Freiheit beizutragen, am Ende an Gott und nicht an Menschen zu berichten. Und der lässt sich nicht lumpen, schreibt Paulus. Ein jeder soll Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Nicht nach seinem Erfolg übrigens. Hier ist nicht von Provision die Rede, sondern ob sich jemand Mühe gegeben hat. Ob jemand das Gegebene eingesetzt hat. Darum geht's. Mein Eindruck ist, Paulus erdet und adelt den Dienst geistlicher Leiterinnen und Leiter innerhalb weniger Sätze. Er erdet und adelt diesen Dienst, beinahe in einem Atemzug. Und ich finde, so sehen gesunde Leiterbilder aus. Was noch? Was braucht's noch für den Gemeindefrühling? Paulus nimmt zu Beginn dieses Abschnitts, den ich eben gelesen habe, beinahe unscheinbar in einem Halbsatz etwas Wesentliches. Er sagt, durch den Dienst des Säens und Pflanzens und Begießens seid ihr gläubig geworden. Es geht also nicht um irgendein soziales Experiment in Gemeinde, sondern darum, dass Menschen zum Glauben kommen und darin fest werden. Nicht mehr nur Milch zu essen und zu trinken bekommen, sondern feste Speise, wie er im gleichen Absatz schreibt. Zum Glauben kommen und darin fest werden. Also gute Leitungsfähigkeiten haben ein Ziel. Bei Audi nannte man das übrigens immer General Management und meinte damit, du musst letztlich alles leiten können, egal ob du Gummibärchen produzierst oder Hightech-Chips. Ja, alles erfordert die ähnliche Art von Fähigkeiten. So. Paulus hätte sicher auch ein gut gehendes Zeltmachergeschäft aufziehen können. Also Paulus-Zelte, In- und Export, irgendwie sowas, das hätte schon funktioniert. Nur ist es wichtig, klarzukriegen, was denn Inhalt und Ziel eines geistlichen Leitungsdienstes sein soll. Wozu die Fähigkeiten eingesetzt werden sollen, die Gott gibt. Was ist das Ziel der Leitung? Was ist der Inhalt der Verkündigung? Was ist die Hoffnung in der Seelsorge? All das liegt hinter diesen unscheinbaren Worten, ihr seid dadurch gläubig geworden. Woran gläubig geworden? An die Botschaft vom Kreuz. An die Botschaft vom Kreuz sind sie gläubig geworden. Und das wäre mein zweiter Impuls an diesem Tag, also nach Gemeindefrühling durch gesunde Leiterbilder, jetzt Gemeindefrühling durch die Botschaft vom Kreuz. Weil Paulus schon im ersten Kapitel genau dafür leidenschaftlich eintritt. Die Weisheit Gottes ist die Botschaft vom Kreuz, schreibt er da. Oder einige Verse weiter, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Darin liegt alle Kraft. Das ist die Mitte allen Glaubenslebens. Im Herzen des Evangeliums steht ein Mann, von dem man sagte, er sei der Sohn Gottes und der stirbt. Für viele Menschen ist das eine ziemlich verrückte Vorstellung. Also was sollte befreiend sein an der Annahme, dass da der beste Mensch, der je gelebt hat, so zu Tode gebracht wurde? Die gebildeten Griechen damals, zur Zeit des Neuen Testaments, die waren überzeugt, Schmerzen und Tod können niemals Zeichen des Göttlichen sein. Warum haben sie das gedacht? Weil es unserer Logik so sehr widerspricht. Denn die sagt, auf die Klugheit kommt es an. Und genau das war der Kontext, in dem die Gemeinde in Korinth entstanden war. Dass Erlösung durch das, was du weißt und was du erkennst, stattfindet. Griechenland war über Jahrhunderte die maßgebliche Kulturmacht der antiken Welt gewesen. Alle Gebildeten sprachen damals Griechisch. Damit kam man durch. So. Auch Döner bestellen ging, glaube ich, auf Griechisch in dieser Zeit. Die alten Griechen, die waren verantwortlich für einige Dinge, die uns heute immer noch viel wert sind. Für die Grundlagen der Demokratie, für bewundernswerte Architektur, für die Grundlagen der Philosophie, für wichtige Geschichtsschreibung. Und ob es dir gefällt oder nicht, auch für wesentliche Erkenntnisse der Mathematik. Also die waren schlau. Die haben was zustande gebracht. Etwa ein Jahrtausend lang dominierten sie die Wissenschaften und die Bildung, zumindest im antiken Verständnis. Die hatten was drauf. Also nur mal ein paar Beispiele, damit wir uns einfühlen können in griechisches Leben. Demokrit, 400 Jahre vor Christus, fragte, kann man eigentlich die Materie beliebig zerteilen oder gibt es irgendwann ein kleinstes Teilchen? Im Griechischen Atomos. Ja, nicht schlecht, 400 vor Christus. 350 vor Christus, Aristoteles, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Hat man eine Weile wieder vergessen zwischendrin. So. Oder Aristarch von Samos, 265 vor Christus, ist die Erde wirklich der Mittelpunkt des Weltalls und nicht etwa die Sonne? Sehr gute Spur. Oder mein persönlicher Favorit, Eratosthenes, erkennt die Ekliptik und berechnet den Erdumfang 220 vor Christus und sagt, die Rotationsachse der Erde ist geneigt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal zu einem Ehepartner abends gesagt habt, ja, während ihr in die Sterne geschaut habt. Liebling, ich glaube, die Rotationsachse der Erde ist geneigt. Ja, man weiß es nicht. Also das war die Stimmung in der frühen griechischen Welt. Diese Menschen wollten mit denkerischen Leistungen überzeugt werden. Eine beeindruckende Konzeption, logische Schlüsse, bestechende Argumente, irgendetwas Beweisbares bitte. Die waren überzeugt, Erlösung geschieht hier, im Kopf. Ein Messias, der sich mit vollem Körpereinsatz durch Leiden und Tod kämpft, der war nicht sehr überzeugend. Wie soll man dem auch glauben? Nur Gottes Weisheit ist anders als menschliche Logik. Sie übersteigt unser Denken. Gott entscheidet sich gegen jede Form der Überlegenheit. Dafür streitet Paulus leidenschaftlich in seinem ersten Brief an die Korinther. Gott entscheidet sich gegen die Überlegenheit und für die Ohnmacht. Das ist so unfassbar. Das ist der große Widerspruch Gottes gegen alle menschliche Vernunft, gegen jede Angeberei, gegen jede Konkurrenz unter Leitern, gegen kleinlichen Neid und auch gegen Heldenverehrung. Es geht bei ihm nicht um höher, schneller und weiter. Die Botschaft lautet, im tiefsten Teil deines Lebens warte ich auf dich. Die schrecklichste Not der Welt kenne ich. Ich habe sie durchschritten und überwunden. Die, die wirklich unter der Not ihres Lebens leiden, und von denen gibt es wahrlich genug auf diesem Planeten, sie werden nicht mit ein paar schönen Worten vertröstet. Wenn ich mich nach ihm ausstrecke, dann ist da eine Hand, die hält und nicht eine Idee zur Erklärung der Welt. Deshalb hat Gott sich entschieden, Mensch zu werden. Die Erlösung findet hier auf der Erde statt. Zum Anfassen, zum Dranhängen. Ein echtes Ereignis mit Schweiß und Blut und Tränen aus echten Wunden. Sünde und Krankheit spielen sich auch nicht nur in den Köpfen ab. Und deswegen tut es die Erlösung auch nicht. Sie ist genauso anfassbar wie die Not in dieser Welt. Das ist nicht ästhetisch. Aber wenn wir das Kreuz wegnehmen, dann sehen wir die Liebe Gottes nicht mehr. Und richtig, man kann das alles nicht beweisen. Man kann nicht beweisen, dass Jesus an unserer Stelle gelitten hat. Man kann beweisen, dass er zu Tode gebracht wurde, aber nicht den tieferen Sinn. Es gibt kein Naturgesetz, das diesen Tausch erklärt. Er ist von Gott verfügt. Es ist sein Plan. Es ist sein Wille, dass das geht. Seine praktische Liebe und Befreiung. Der hoheitliche Freispruch für seine Menschen. So hat er es gedacht und gemacht. Genau das ist und bleibt die beste Botschaft der Welt. Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft hören darin, dass es einen Höheren gibt, der sich um diese Welt sorgt. Das entlastet. Kranke hören, dass sie innerlich frei sein können, selbst wenn sie körperlich ans Bett gebunden sind. Schuldige hören, dass Vergebung real ist und dass sie mit den Folgen ihrer Taten nicht alleine dastehen. Und wie gut ist das, das zu hören. Und eine ganze Gesellschaft könnte begreifen, dass die Gnade Gottes uns lehrt, auch barmherzig miteinander zu sein. Dass man sich weder im Netz noch auf der Straße anfeinden muss, um etwas zu erreichen. Die Botschaft vom Kreuz ist sehr heilsam. Eine gesund entwickelte Frühlingsgemeinde weiß das und lebt davon. Gemeindefrühling durch die Botschaft vom Kreuz. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Als ich in Siegen Pastor der Ortsgemeinde war, haben wir einige Veranstaltungen durchgeführt, in denen wir besonders unsere Freunde und Gäste einladen wollten. Fast eine ganze Woche lang hatten uns wirklich Mühe gegeben, gute Musik und Interviews, und ich habe mich bemüht, sinnvoll zu predigen. Und dann tatsächlich kam also ein Mann am folgenden Sonntag im Gemeindebistro auf mich zu. Und sagte zu mir, ja, wissen Sie, ich war ja da am Donnerstag in Ihrer Veranstaltung. Und da habe ich kurz überlegt, was haben wir Donnerstag gemacht? Ach ja, und so. Und ich machte mich bereit, das Lob entgegenzunehmen, wie schön das war. Das kam dann aber nicht. Sondern er sagte, in der Nacht danach hat Jesus zu mir gesprochen und hat mich gefragt, warum nimmst du meine Gnade nicht endlich an? Da habe ich ganz schnell Ja gesagt, sagte er. Da habe ich ganz schnell Ja gesagt. So etwas weckt bei mir Frühlingsgefühle. Da entsteht Leben. Da blüht was auf. Und ich glaube, das ist das Schönste für Gemeinden, wenn sie merken, dass Menschen Jesus ihr volles Vertrauen erklären. Und dass sie sich mit ihm verbinden lassen für ihr ganzes Leben. Das macht Gemeindefrühling aus. Gott hat sich entschieden. Er möchte uns bei sich haben. Das ist eine gute Nachricht, die beste Botschaft, die es gibt. Und die auszurichten und die zu verkörpern in Wort und Tat, dazu seid ihr, liebe Dortmunder, gesandt. Das ist die Botschaft, die du, lieber Simon, zusammen mit dir, Lukas, und an der Seite anderer Kirchen und Gemeinden, die das ebenfalls tun, verkündigen sollt. Es ist die Botschaft vom Frühling der Menschheit, vom neuen Leben. Und ich finde, diese Stadt ist es wert, dass sie es hört. Amen.